Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und die Hohe Jagd- und Fischereimesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hohen Jagd in Salzburg. Mein Gast jetzt ist der liebe Carlo Engelbrecht. Herzlich willkommen.
Danke, Max. Danke, dass du mich der liebe Carlo Engelbrecht nennst.
Obwohl du auch nicht so lieb sein kannst.
Ja, ich bemühe mich.
Carlo, wir haben gesagt, wir machen heute mal ein bisschen was anderes und sprechen jetzt nicht nur über die Jagd, sondern bei dir ist ja auch im Moment sehr, sehr viel in den auf deinem Social-Media-Kanal los, gerade was Rhino oder Anti-Poaching bei Rhinos angeht oder Poaching bei Rhinos. Ich glaube, das ist ja auch so dein Herzensthema, dass wir da nochmal drüber sprechen.
Ja, also ich denke, wir sind auf diesen Augenblick in Südafrika in ein Warzone, wie man das nennt, in einer wirklichen Kriegszeit, was Nashörner angeht. Es ging Jahre, ging es gut. Und seit Jahren habe ich mich bemüht, vor 30 Jahren angefangen, mit wenig Geld, frisch verheiratet, haben wir mal unsere ersten Nashörner gekauft und das war einfach ein Hobby von mir, das war eine Passion von mir, um die Zahlen hochzuziehen. Und ja, nach 25 Jahren haben wir es jetzt geschafft und wir haben etliche Nashörner auf verschiedene Grundstücke wieder ausgesetzt und ausgebürgert und so weiter. Aber ja, es kommt eben wieder mit Kosten dazu und es kommt mit Risiko dazu und auf einmal ist der im Osten ist die Nachfrage wieder nach Horn so hoch gegangen, dass wir von allen Seiten angegriffen werden und Nashörner werden wieder voll gewildet.
Könntest du vielleicht für alle mal erklären, wie es überhaupt dazu kommt, dass dieses Produkt gefordert wird, wie die Leute in dem Land überredet werden, praktisch das dann zu machen? Und sagen wir mal, diese Negativkette, wo es anfängt und wie es praktisch bei dir dann als Poacher dann ankommt.
Ja, ich denke, es gibt ja eben verschiedene Kulturen in der ganzen Welt. Jede Kultur hat eben seine Macken oder seine Traditionen und seine Medikamente oder Medizin. Fangen wir in Afrika an, von Krähaugen nach Krallen von Wasserleguan sind für die Leute wichtig. Und für die Leute aus dem Osten ist das Nashorn immer ein Symbol gewesen von Kraft, von Stärke. Auch für medizinische Gründe haben die schon darüber geredet, dass es Krebs heilen sollte für die Potenz und so weiter. Und wir wissen alle, wir haben es ja schon mal geforscht, es wurde alles schon geforscht, das stimmt alles gar nicht. Aber weißt du, wenn es über Generationen her in einer Kultur festgefangen ist, dann kriegst du das auch schwierig aus solchen Leuten raus. Und aus Nationen kriegst du es noch schwieriger raus, die wirklich fest an solche Glauben stehen. Und der Demand, wie man einfach so sagt, ist einfach jetzt schon so hoch, weißt du, wir stehen auf diesen Augenblick auf 70.000 bis 80.000 US-Dollar pro Kilo. Und so, da ist eine Riesenspanne, dass Leute Mittelmänner bezahlen können, die den Dirty Job machen. Und Afrika ist eben ein von den wenig reicheren Kontinente. Und da sind 10.000 Dollar für so eine Tat ein lukratives Business. 10.000 Dollar bedeutet für viele Leute 3-4 Jahre Lohn. Er kann damit viel anrichten und die geben eben ihr Risiko, das Risiko ein, die geben ihr Lebensrisiko ein, um das zu machen. Und mit dieser Spanne, die einfach da drin ist, ist das einfach so lukrativ. Waffen werden gekauft und so weiter und so weiter. Und ja, es macht den Job für uns immer schwieriger.
Okay. Wie funktioniert das dann? Die, wenn die das dann schaffen, die trennen dann das Horn ab und die verkaufen das dann aus dem Land, schmuggeln das dann raus, praktisch nach Asien.
Ja, es ist eben eine Riesenkette. Der Mann auf dem Boden, der das Nashorn tötet und das Horn abschneidet, der ist der kleinste Mann an der Kette. Aber es ist wie ein Mafiasystem. Das Horn wird weitergereicht zum Nächsten und der Nächste nimmt es zur Grenze, sagen wir zu der mosambikischen Grenze. Von dort aus übernimmt der Nächste, der nimmt es zum Hafen. Und da übernimmt der Nächste, der das eben zerschneidet oder verpackt oder irgendwo reindrückt. Und der Mann auf dem Schiff sorgt der Nächste, wenn es im Osten ankommt, kommt der Nächste dran. So, das macht es einfach so schwierig, diese Kette zu verfolgen. Da sind einfach zu viele Links. Und die machen es so raffiniert, der eine Link kennt den nächsten Link nicht. Er weiß nur, er lässt das Horn irgendwo unter einem Baum liegen und dann kommt der nächste und holt das ab. Du kannst mit dem Mann, wenn du ihn auch verhaftest, der kann dich in aller Ehrlichkeit nicht sagen, wer das Horn dort abgeholt hat.
Okay. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das so ein bisschen, also es sind ja sehr, sehr viele Augen, die dazwischen stehen. Und ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass man das auch dann irgendwie so diese ganze Kette praktisch dann herstellen kann. Aber wenn du sagst, okay, dass das sehr, sehr schwierig ist, ist das schon eine andere Nummer.
Ja. Ja, und das Problem ist, es ist ein Domino-Effekt. Wenn du irgendwo in der Kette vielleicht reingreifen tust, dann fallen die Dominos nach hinten platt. Was ist so? Dann verschwinden alle wieder. So, die Untersuchungen nach diesen Kriminellen ist sehr sensitiv. Du musst sehr sensitiv mit Info umgehen, so dass du langsam in dieser Kette dich hochschleichen kannst. Aber wenn du zu brutal da angehst und die Leute merken, dass du auf ihren Rücken bist, ja, dann fallen die Dominos um und die suchen sich einen neuen Weg.
Bei dir wurde ja tatsächlich, war es letztes Jahr, wo hast du Nashorn verloren?
Ja, ich habe jetzt in den letzten 16 oder 17 Monaten, jetzt habe ich 14 Nashörner verloren.
Okay. Wie passiert sowas? Wie läuft sowas ab? Was machen die Poacher?
Also eins ist Fakt, zu 99% wird da immer, wie sie das auf Englisch schön sagen, ein Insider sein. Da wird immer ein Inside-Job sein. Sei es eine Frau, die in der Küche ist, auf der Lodge, sei es der Mann, der den Garten pflegen tut, sei es auch ein von deiner eigenen Security-Leute, die da arbeiten tut. Wiederum, das Geld ist einfach zu viel da, Leute können leicht bestochen werden und so weiter. Aber das meiste fängt eben an mit einem Inside-Job und die geben eben Informationen raus, wann deine Wächter rausgehen, wie ist der Patrol, Schedule und so weiter. Und das macht es einfach schwierig. Und welche anderen, hast du Kameras da? Wann laufen die Kameras? Auf welche Ecken sind die Kameras? Wo ziehen die Nashörner? So, diese Information ist kritisch für die Wildere. Und du findest ganz wenig Wildere, die einfach sich die Mut in der Hand nehmen und sagen, ich marschiere einfach mal auf eine Farm rein und knall ein Nashorn um. Weißt du, das Risiko ist da eben zu groß. Und das andere, was es so schwierig macht, du als Nashorn-Eigentümer, du musst 24 hours ready sein. Du musst die ganze Zeit bist du auf Standby. Und der Wilderer hat Zeit. Der setzt sich irgendwo außerhalb der Farm, oben auf dem Berg, in einen Wald und der beobachtet deine Farm Tage, Wochen, Monate lang, findet deinen Rhythmus raus und wenn du den Augenblick, wo du es am wenigsten erwartest, dann schlägt er zu. Und das ist einfach, was die ganze Sache so ermüdend macht. Es laucht deine Energie aus.
Glaube ich. Ich meine, wir waren ja, als wir letztes Mal bei dir waren, wir haben ein Nashorn enthornt, damit es nicht gepoacht werden kann. Wir haben uns mit der Wilderer-Einheit haben wir uns auseinandergesetzt. Ich glaube, dass wenn wir jetzt auch, wir kommen ja im April nochmal zu dir, dass wir da vielleicht ja auch nochmal gucken können. Ich finde dieses ganze Thema auch wirklich spannend. Ich glaube, für die Logik macht es Sinn, dass wir vielleicht jetzt über die Anti-Poaching-Einheit sprechen, oder was sagst du?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, die Anti-Poaching-Units. Es ist ein wichtiger Faktor in den Prozess, um diese Tiere aufzupassen. Und der Fakt ist eben, es ist auch ein geldlicher, ein finanzieller Prozess und ein Fakt, mit dem wir sitzen. Und im Anschluss zu dem muss man auch darüber reden, über den Handel von dem Horn. Weil dieses Tier muss sich selber schützen können. Es handelt sich nicht um viele Leute und die Anti-Jäger, wenn sie sagen, ja, wir wollen alle nur Geld verdienen da draus. Aber letztendlich, alle Tiere auf der Welt, if it pays, it stays. Und das Nashorn muss sich selber den Schutz leisten können. Es gibt wenige Instanzen, die einfach Geld rumschmeißen und sagen, hier, ich zahle dir deine Unit oder ich zahle dir dann Security und so weiter. Und mein persönliches Gefühl ist einfach, es läuft Hand in Hand. Das Nashorn hat den Wirt auf der Nase, um sich selber eigentlich zu schützen können. Und es ist ein Renewable Source. Das Horn wächst nach, es ist ja wie ein Fingernagel. Und warum könnte man das nicht jetzt ernten und die Finanzen gebrauchen, wenn die Leute denn noch immer glauben, dass es funktioniert, macht das Horn mir zugänglich, an die Leute im Osten, mach es billige und so, vielleicht kommen die Leute schneller drauf, dass es gar nicht funktioniert.
Die Sache ist ja auch, es gibt ja tonnenweise von dem Horn in Storage Units. Das ist ja auch womit sich ja keiner mit beschäftigt. Es ist ja nicht mal so, dass man jetzt massenweise dafür dann praktisch enthornen müsste, sondern es gibt so viele Tonnen. Wie viel?
Du, wenn du nur mal die Berechnung für die Zuhörer und Zuschauer mal dazu geben, Nashornschutz ist, sagen wir, in Südafrika die letzten 70 Jahre wirklich intensiv da. Was von John Hume, der das gemacht hat, Ian Player im Folosische Louis Park, der Eagle die Nase zusammengetrieben hat. Und wenn du jetzt nimmst, über diese 50, 60, 70 Jahren, im Jahr sterben da mindestens 200 bis 300 Nashörner aus natürlichen Umständen. Die fallen im Graben, die kämpfen, Territorial Fighting, Elefanten bringen einen um. Und wenn du ein durchschnittliches Nashorn nimmst, immer rechne mal auf 4 Kilo für das Nashorn. Es gibt ja auch bei jungen Tieren, die eingehen. Und rechne dann das mal hoch. 4 Kilo mal 200 über 50 Jahre. So, und diese Nashörner, die Hörner haben sich ja über Jahre und Jahre jetzt angesammelt im Krüger Nationalpark, in die ganzen Parks in KwaZulu-Natal und so weiter. Und in dem Höhepunkt von der Wilderei werden ca. 1.200 Nashörner gewildet pro Jahr in Südafrika. Ich rede jetzt nur von Südafrika. Und wenn du das siehst, das ist der Top-Demand, der da ist. Und du nimmst diese 50 Jahre Storage, den du hast, könntest du den Markt jedes Jahr mit 1.000 Nashörner füttern, ohne dass du in natürlichen Bestand eingreifen tust. Und bis dass der Markt completed ist, dann hast du schon wieder Nashörner dort, von denen du ernten kannst. So, du könntest das wirklich auch über eine lange Zeit machen.
Und die Population steigt ja auch.
Dann steigt die Population auch wieder. Und das ist ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was ist der Zweck von der ganzen Sache ist. Wenn wir diesen Wert von diesem Horn erkennen und die Welt stellt den Handel auf, natürlich ist die Gefahr ja da, dass da jetzt auf einmal diese Welle von Poaching kommt. Da sind ja jetzt viele Loopholes, wie Leute mit dem Horn handeln können oder schmuggeln können und so weiter. Ja, das stimmt. Aber es gibt aber mich auch wieder die Finanzen, um ein Security aufzubauen. So, das ist ein Counteract, was stattfinden wird. Aber mit dem Horn, wenn wir nur mal wieder rum das so rechnen, ein Nashorn auf gute Kondition, ein gutes Gebiet, wächst ca. 800 Gramm bis ein Kilogramm Horn zurück jedes Jahr. Macht denn die Summe auf die 80.000 US-Dollar? Da sind wir schon wieder da, dass es wird so lukrativ werden, du kannst mit die 80, gib mich denn auch meinetwegen nur 20.000 Dollar das Kilo. Ich könnte eine Security-Firma pro Nashorn bezahlen das ganze Jahr lang, was nur das Nashorn aufpassen tut.
Ich finde, dieses Thema ist auch so, darf ich dich mal ehrlich fragen, warum hast du die? Warum, also was ist der Hintergrund, dass du die Nashörner bei dir auf der Farm hast?
Es gibt zwei Gründe. Ich habe nach der Schule Naturschutz studiert und wollte eigentlich Naturschutzbeamter werden. Es war immer ein Traum, mit einem grünen Land Rover in Dumo Forest an der Mosambik-Grenze rumzufahren und Wilderer zu jagen dort und so weiter. Hat sich eben ergeben, dass ich in dem Berufsjäger-Job gelandet bin, habe ich mir auch nie gedacht, dass ich das tun würde. Hatte das Kind noch immer gejagt. Aber dass ich es je professionell machen würde, das war nicht auf meinem Radar gewesen. Aber ja, jetzt bin ich hier. Und wie gesagt, warum habe ich Nashörner? Ich habe Nummer eine Liebe dafür bekommen in die Zeit, wie ich in den Natal Parksboot war. Natal Parksboot war das alte Naturschutzbehörde für KwaZulu-Natal. Und das ist, wo Rhino Conservation wirklich angefangen hat. Und der zweite Grund ist, wie ich mit der Berufsjägerschaft angefangen habe, war, ich habe mich schuldig gefühlt, wenn ich ein Nashorn gejagt habe. Ich habe gefühlt, dass ich eigentlich ein Dieb bin. Ich habe nur entnommen, ich habe aber nichts zurückgegeben. Und ich habe zu mir selbst gesagt, weißt du, wenn ich Nashörner, alte Bullen bejagen will, will ich dieselbe, wie kann man denn sagen, produzieren. Ich will selber sehen, dass ich für jedes Nashorn, was ich bejage, mindestens 2 Nashörner wieder im System zurücksetze. Und das war der Grund dahinter. Und ich habe relativ wenig Kohle. Als jung verheiratete Berufsjäger habe ich eine Leihe bei der Bank gemacht und habe meine ersten zwei Nashörner gekauft vor fast 25 Jahren. Und so ist das eben gewachsen und Gott sei Dank gibt es Jäger und die einfach ihre Big Five fertig machen wollen und die haben es mir ermöglicht. Die Yacht hat es mir ermöglicht, um meine Population zu wachsen. Weil ich konnte den Bullen dann nach ein paar Jahren verkaufen, was wie die erste Phase dann zu groß wurde. Mit dem Geld habe ich die nächsten zwei gekauft. Und so ist es gelaufen. So meine Population, die ich da habe, ist alles eigentlich nur zu bedanken an die Jäger, die das für mich ermöglicht haben.
Carlo, wir kennen uns ja jetzt schon lange, ne? Ich sag dir ehrlich, das, was du heute hier erzählt hast, war das Schönste, was du in den Jahren, weil ich finde das so ehrlich auch, weil das sind auch, glaube ich, Dinge, die meisten Leute gar nicht so von dir einschätzen würden, wie du damit drauf bist. Und wir haben das ja letztes Jahr mitbekommen, was das für dich für einen Stand hat und auch wie du mit diesem Thema umgehst. Was wünschst du dir von den Jägern oder auch von den Ländern, was zu tun ist? Was können wir machen?
Ich denke auf jeden Fall, die Welt muss eins nur mal begreifen, dass die Außenwelt, ich rede von Europa und so weiter, die reinschauen auf Afrika. Wir sitzen immer mit dem Thema, ich denke, die Leute befassen sich zu wenig damit, Nummer eins. Nummer zwei, wissen sie nicht, was da los ist. Sie haben keine Ahnung, was es kostet, nicht alleine nur finanziell, sondern auch seelisch, wodurch du laufen tust, um diese Tiere aufpassen zu können. Und noch niemand hat Rat. Alle haben was zu klönen und was zu mecken, aber letztendlich niemand kommt mit einer Auflösung. Und ich sehe alleine die Auflösung nur auf diesem Punkt. Sie werden den Handel aufstellen müssen von die Hörner, von so auch von Elefanten. Gibt das Tier den Wert, was es verdient, sozusagen? Und wir müssen einfach durch dies zu machen, die Leute eben, die dieses Produkt benötigen oder glauben dran, dass es für etwas funktioniert, den Zugang geben an dieses Horn, dass sie sich selber drauf kommen, dass es nicht funktioniert. Weil solange du es hoch und heilig hältst und so auf den Podest setzt, dieses Horn, lockst du ja eigentlich Interesse. Warum passen wir es denn so auf, wenn es nichts bedeutet?
Ich glaube, man muss auch dieses Thema von der Seite, von dem Demand her, darf man, glaube ich, nicht so emotional betrachten. Ich glaube, sonst kriegt man wirklich einen zu hohen Puls, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man sich so eine, sorry für den Ausdruck jetzt, wie man sich so eine Scheiße reinziehen kann, dass das irgendwo was bringt. Also ja, aber das ist ein anderes Thema.
Du, aber wenn es über Jahrzehnte in deine Kultur eingepflegt ist, geht zum Osten, da sind ja Nashorngemälde von tausende Jahre alt. So, es ist in ihrer Kultur. Es ist, kannst den Deutschen ja auch nicht erzählen, dass Bier schlecht schmeckt. So.
Alles gut. gibt's noch was wir dazu noch besprechen sollten?
Nein, ich würde nur bitten, dass die Leute, die diesen Podcast mal anschauen, wir haben auch jetzt eine Foundation gestiftet und der wird kürzlich auch über deiner Seite, werden wir den hochbringen. Durch einen guten Freund von mir und ein guter Jägerfreund von mir haben wir jetzt ein Riesenprojekt angefangen im Zululand. Da unten haben eine sehr gute Farm erworben, konnten die kaufen. Und wir sind mit verschiedenen Partnern und Nationalparks beschäftigt, um Spitzmaulnashörner zusammenzumachen, dass wir dort eine Zuchtfamilie anfangen können. Das ist das nächste Projekt. Und von dort aus wollen wir einfach das ganze Zululand wieder bestücken mit Spitzmaulnashörnern. So, ja, es ist ein Riesentraum, es ist ein Riesenvorrecht, dass ich das geschafft habe. Und ich bin dankbar für die ganze Unterstützung, die ich bisher hatte, auch von überhaupt Jäger, muss ich wiederum sagen. Und ja, wir werden euch auf dem Laufen halten, wie das Projekt läuft. Und es geht bald los.
Ich finde auch tatsächlich die Folge hier, für alle, die das hören und auch Reichweite haben bei Social Media, teilt das, weil ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir in Afrika, glaube ich, immer auch rauslassen, ist auch die positive und die negative Seite von dem Rhino-Business, was dahinter steckt. Deswegen, für alle, die das interessiert, tut uns einen Gefallen, teilt das, helft Carlo damit, aber ihr helft nicht nur Carlo damit, sondern allen anderen, die in dem gleichen Problem drinstecken. Und es ist ja nicht nur Südafrika, du hast das gleiche Problem in Namibia ja auch und auch noch in anderen Ländern. Deswegen versucht das zu teilen und dieses Projekt auch einfach hochzubringen. Das ist auch einfach ein Herzensding. Deswegen habe ich gerade gesagt, komm, lass uns mal nicht über Jagd reden, sondern einfach mal über was dir auch einfach ein Anliegen ist.
Ja, nee, vielen Dank für die Möglichkeit und das so erreicht man eben Leute durch deine Plattform und so weiter. Ja, danke.
Dankeschön, Carlo.